Respect.
Essbare Gärten als Treiber für Biodiversität am Unternehmensstandort. Darüber und mehr unterhalten wir uns heute in einer neuen Folge von Sustainable Impact, dem Podcast von Respect, Austrian Business Council for Sustainable Development. Mein Name ist Max Augustin und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Zum heutigen Thema werde ich natürlich nicht alleine sprechen, auch heute habe ich wieder einen Gast eingeladen und das ist diesmal Stefan Fatz-Ferstl von Soilful. Hallo Stefan.
Freut mich, hier zu sein.
Ja Stefan, ich habe kurz schon ein bisschen eingeteasert, Essbare Gärten, Soilful. Für die, die es noch nicht wissen, was ist Soilful, was macht ihr? Erklär doch ein bisschen, stell euch ein bisschen euer Unternehmen vor.
Oft gar nicht so einfach zu sagen, was wir machen, weil das Bild größer ist. Im Kern geht es uns darum, Menschen wieder mehr mit Natur in Verbindung zu bringen. Wir haben also ein bisschen vergessen, dass wir eigentlich auch Natur sind und daran zu erinnern. Und das tun wir eigentlich über drei Schienen. Das eine ist essbare Gärten an Firmenstandorten, wo man sozusagen direkt damit in Kontakt kommt. Das Thema Biodiversitätsaufbau ist ein wichtiges Thema, das wir auch mitnehmen, von der ungenutzten Wiesenfläche bis hin zu Totholzhaufen, Biodiversitätsinitiativen, die wir am Standort aufbauen. Und das dritte ist Personalentwicklung und Workshops und aus Natur lernen, 3,8 Milliarden Jahre Evolution nutzen, um sich darauf Sachen abzuschauen für Führung, für Resilienz, Persönlichkeitsentwicklungsthemen.
Mhm. Wie ist denn die Idee damals entstanden, Soilful zu gründen? Also was war denn so der ausschlaggebende Punkt, wo ihr gedacht habt, hey, das braucht's vielleicht, wo ihr sagt, hey, das ist eigentlich, ist noch nicht da und das könnt ihr dann liefern und sagt, hey, das ist eigentlich eine coole Idee und das wollen wir umsetzen?
Ich glaube, es gibt keinen so einen, also es gab für mich persönlich einen Schritt. Ich kam aus der Beratung eigentlich und habe gemerkt, das ist es nicht mehr so ganz, ich will was anderes machen. Und der eigentliche Einstieg war über Ernährungssystem. Zu sagen, okay, das ist eines der Systeme, die wirklich, wo ganz viel Potenzial drinnen liegt, von Kohlenstoffbindung über anderes. Und gleichzeitig eine, die wirklich radikal Transformation und Veränderung braucht. Und das war so der Einstieg in Soilful, zu sagen, ja, lass uns an dem Ernährungssystem anfangen. Und von dort hat sich es dann Schritt für Schritt weiterentwickelt zu dem, wo wir heute stehen, wo wir ein Stück weggekommen sind von diesem Ernährungsschwerpunkt hin zu eigentlich dieser Beziehungsgestaltung von Mensch und einem anderen Lebendigen.
Mhm. Wie ist denn das so ein bisschen jetzt also diese Idee, die dann irgendwie dadurch gekommen ist? Also was war so ein bisschen das erste Projekt, mit dem ihr gestartet seid, wo ihr gesagt habt, okay, das war eigentlich so ein bisschen der Beginn davon, wo ihr gemerkt habt, das ist eigentlich eine coole Idee, das möchte ich auch umsetzen.
Also was bei uns passiert ist, ist, dass Gärten immer kleiner geworden sind. Wir haben angefangen mit, wir machen wirklich Gemüsekisten am Standort für Mitarbeiter. Und dann ist es oft auch gescheitert, weil wir relativ viel Fläche brauchen und die in der Stadt immer gesagt haben, voll super, aber wir haben keine Fläche und die am Land gesagt haben, bei uns hat eh jeder einen Gemüsegarten, wir brauchen das nicht.
Ja.
Und aus dem Sinn haben wir sozusagen erst immer kleiner gemacht eigentlich, haben gesagt, okay, wir können auch auf Dachterrassen gehen, in eben ungenutzte Wiesenflächen, auch temporär auf asphaltierten Flächen und das war sozusagen der Anknüpfungspunkt. Und das erste Projekt war dann, letztes Jahr haben wir den ersten Pilotgarten eröffnet in einem Industriegebiet in Simmering, sozusagen auf asphaltierter Fläche, wo wirklich hands-on, auch uns geht es auch immer darum, die Leute mitzunehmen, ja, und wirklich das mit den Menschen gemeinsam aufzubauen. Es geht nicht darum, einen schönen Garten zu machen, sondern es geht auch darum, Ästhetik ist schon zentral, aber es geht auch darum, die Menschen mitzunehmen und das auch den nutzbar zu machen, zum Lebensraum, zum erweiterten Arbeitsbereich eigentlich zu machen. Also ein Meeting mal draußen machen, so ein Stück.
Mhm. Sie haben auch angesprochen, dieser Austausch ja auch, der dann stattfinden soll zwischen den Mitarbeitern selbst auf diesem Garten. Welche Idee verfolgt man da? Was erhofft man sich auch dadurch, dass man auch das für das Unternehmen selbst natürlich einen positiven Effekt hat, wenn die dann bei solchen Gärten zusammenfinden und sich dann darüber austauschen können, aber natürlich auch gleichzeitig irgendwie auch so Biodiversität damit fördern können?
Ich glaube, im Kern geht es uns darum, wirklich Bewusstsein zu schaffen und Erfahrungen zu ermöglichen. Ja. In dem ganzen Nachhaltigkeitsthema geht es oft sehr viel um Berichterstattung, sehr viel um Zahlen. Es ist sehr abstrakt, es ist wenig spürbar. Es gibt ein paar, die sich halt hochgebildete Schichten, die sich damit auseinandersetzen und sich auskennen, aber so wirklich die Menschen reicht aber nicht. Und das ist schon so unsere Motivation zu sagen, ja, wir wollen einen anderen Zugang hinzufügen, der erfahrungsbasiert ist. Und man sagt, okay, wir beginnen zuerst mit der Pflanze, die man irgendwie sieht, die man angreifen kann, die man schmecken kann, und schaffen so Inseln gesunden Menschenverstandes, wo man mit Natur in Bezug sein kann und die alle nutzen können. Und das haben wir jetzt auch bei dem ersten Pilotprojekt letztes Jahr, ich kann es eh nennen, Schachinger Logistik, auch Teil von Respakt, wo wir gesehen haben, das holt die Fahrer und die Logistikarbeiterinnen genauso gut ab wie die Leute aus dem Büro und aus dem Management. Und die treffen sich dort und können irgendwie einen Ort finden, wo man miteinander in den Austausch kommt.
Mhm. Was waren da so die ersten Rückmeldungen, auch wie ihr das auch angeboten habt bei dem Projekt? Also sind die Firmen da recht zugänglich oder sind die da ein bisschen rückhaltend gewesen, weil man sich denken, wenn man sich das vorstellt, man hat ein Industriegebiet, man hat eine große Fläche und sagt, du machst da jetzt einen essbaren Garten drauf. Wie reagieren da die Unternehmen vielleicht auch zuerst drauf? Muss man da Überzeugungsarbeit leisten?
Ja, es braucht schon viel. Also es hilft uns jetzt, wo die Erfahrungen da sind. Also jetzt gerade an dem Beispiel von Schachinger. Erster Garten ausprobiert, voll gute Erfahrungen damit gemacht und jetzt im heurigen Jahr zwei weitere und noch Biodiversität. Also da entsteht dann mehr draus. Ja. Die erste Frage, die wir immer kriegen, ist ja, und wer kümmert sich dann drum und wie das nicht verwahrlost und diese Frage von so ein Stück. Ja. Mhm. Und im Moment ist es so, dass sich die Leute selber drum kümmern. Wir machen Kompetenzaufbau drumherum. Wir sagen, wie das funktioniert. Wir machen einzelne Workshops über das Jahr, wo wir im Moment in drei Pflanzsaisonen wirklich vom ganz frühen Gemüse, Sommergemüse bis zum Wintergemüse dazu auch Wissensvermittlung machen und dann andere Themen auch an das anknüpfen. Und es ist nicht so viel Aufwand. Ja. Und dann und in dem Zeit, wo ich mich um den Garten kümmere, habe ich ja wieder diese zufälligen Begegnungen mit anderen, wo auch Innovation entsteht.
Mhm. Also das ist ja dann auch wieder gut für das Unternehmen selbst, wenn die selbst dann in den Austausch und ins Gespräch kommen, ja, natürlich, also von dem her. Das heißt, die Betreuung von den Gärten wird dann von den Unternehmen selbst dann quasi übernommen. Wie funktioniert das? Meldet sich dann auch bei den Unternehmen selbst, wie das dann auch läuft? Oder kommen die auf euch zurück und fragen dann nochmal vielleicht im Nachhinein und sagen, okay, jetzt haben wir da vielleicht ein Problem oder?
Ja. Also wir verstehen einen Garten als einen lebendigen Prozess.
Mhm.
Das heißt, wir machen jetzt nicht eine fertige Planung und sagen, so und so schaut das Ding aus und genauso stellen wir es jetzt hin und dann sind wir raus, sondern wir fangen lieber ganz klein an und sagen, okay, wir starten jetzt einfach mal mit 5 Hochbeeten, nur temporär und schauen, wie es genutzt wird. Überlegen mit euch, was sind eure Nutzungsvarianten, ist das was für eine Mittagspause, geht das, ist das eher was für Events, wie kann man das sozusagen nutzen? Und dann Erfahrungen sammeln, das mal eine Saison ausprobieren und zu schauen und dann in der nächsten Saison zu sagen, okay, das hat gut funktioniert, das nicht, was können wir anpassen? Um sozusagen in so einem laufenden, adaptiven Prozess in Zyklen zu arbeiten, anstatt das fertige, tolle Ding, das dann keiner nutzt. Ja.
Richtig,
also auch da immer Natur als Vorbild nehmen für das, wie wir Prozesse denken. Das ist ja das, wo wir eigentlich hinwollen. Ne? Und die Natur macht nicht ein fertiges Ding, sondern sie entwickelt ständig weiter anhand der Erfahrungen, anhand von dem, was da ist. Das versuchen wir da auch umzusetzen.
Also auch ein schöner organischer Prozess dann eigentlich, der damit stattfindet. Wie ist denn jetzt auch generell das Potenzial, was du siehst, was da vielleicht noch gar nicht genutzt ist in dem Bereich? Wenn du sagst, eben jetzt wie bei Schachinger zum Beispiel, man hat da eine große versiegelte Fläche. Wie viel ungenutztes Potenzial da wäre auch in Österreich vielleicht, wo man sowas umsetzen könnte, wo vielleicht Firmen gar nicht bewusst sind, dass sie eigentlich da Flächen hätten, die man dann so umnutzen könnte?
Ich glaube, das Potenzial ist schon wirklich riesig. Auch jetzt, also das sind oft auch dann wirklich kleine Dinge, die man wirklich einfach umsetzen kann, von nur den Mährhythmus ändern, ja, und nicht diese Monokultur rasen, sondern statt dem halt was anderes zu machen. Mhm. Und das ist schon ein Beitrag zur Biodiversität, der relevant sein kann, wenn es im großen Maßstab viele machen. Und was ja unsere Idee von der Theory of Change ist, die wir haben, ist, wenn ich im Unternehmen Bewusstsein dafür schafft, dann gibt es vielleicht auch die Mitarbeiterin, die dann nach Hause geht und sagt, na, vielleicht könnte man statt dem riesen englischen Rasen, den wir haben, da auch was anderes machen. Und das hat dann auch einen Impact und eine Wirkung.
Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Aber wenn man sich den urbanen Raum sich ein bisschen anschaut, dann hat man ja viele unterschiedliche Interessen, die da zusammenkommen. Was sind das für Herausforderungen, die euch da auch ein bisschen begegnet sind bei dem Projekt, was ihr gestartet habt?
Ich glaube, eine der Herausforderungen, die ich schon auch sehe, ist die Breite, die wir haben und dass wir uns nicht so wirklich in eine Box stecken lassen. Das ist auf der einen Seite eine Herausforderung, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch Teil des Potenzials, das in unserem Ansatz steckt.
Mhm.
Also bei jedem Antragsformular oder Anmeldung zu einer Veranstaltung, wenn dieses Dropdown-Menü kommt, welche Branche, gebe ich jetzt Lebensmittel an, gebe ich Unternehmensberatung an, gebe ich sozusagen, also da gibt es 4, 5, die ich auswählen könnte, ja, Gesundheit, Dienstleistung, bis hin zur Biologie und Agrar sozusagen, also all das, ja. Und das macht es in einem kleinen Team. Wir waren letztes Jahr, also wir hatten AWS-Förderung, das hat uns gut geholfen, das aufzubauen. Jetzt sind wir wieder so an einem Punkt, wo wir kleiner sind. 2 bis 3 plus Netzwerkpartner, was schwierig ist in der Breite. Und das ist so ein Stück die Challenge. Und das auch, wo wir gerade stehen. Weil wir haben bewusst entschieden, wir wollen jetzt sozusagen das aus eigenen Projekten stemmen. Und da sind wir an einem guten Weg, noch nicht ganz dort. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung gerade auch.
Aber das Stichwort Netzwerkpartner auch gesagt hast, wo versucht man da irgendwie auch zusammenzuarbeiten? Oder gibt es da Zusammenarbeitsmöglichkeiten mit anderen, wo man sagt, ja, da kann man sich gut einbrechen mit dem Fachwissen, was ihr auch natürlich mitbringt mit der Expertise?
Ja, ich glaube, unser Thema ist ja eben ein Stück aus Natur und Ökosystemen lernen. Und der Schritt, den wir dann auch gehen, ist ja, dann lass uns auch selber ein Ökosystem bauen, mit dem wir sozusagen auftreten. Und da sind wir gerade dabei, diese Schritte zu gehen. Und das fängt an bei Green Lab, mit denen wir viel zusammenarbeiten. Das ist ein Social Business, das jungen Erwachsenen den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben ermöglicht und eigentlich eine Tischlerwerkstatt ist und uns die Pflanzgefäße macht. Bis hin zu Biologen, mit denen wir zusammenarbeiten. Jetzt haben wir in einem Projekt einen Street Artist mit dabei, wo wir sozusagen auch Kunst mit rein integrieren. Und so haben wir sozusagen an unterschiedlichen Ecken bis zur Landschaftsplanung, wenn es größere Projekte sind, und Landschaftsarchitektur, wo wir diese hohe Komplexität, die wir eigentlich, wo schon unser Anspruch ist, auf diesen unterschiedlichen Ebenen einzusteigen, über ein eigenes Ökosystem abzubilden.
Das ist spannend. Weil ich wollte auch fragen, wie unterscheiden sich denn auch die Projektgrößen, die ihr habt? Wo sagt ihr, wie ganze Gärten bis zu vielleicht in kleinen Oasen oder Erholungsorten bei den Unternehmen? Was ist da, welche, ja, wie ist die Palette, wie breit ist die bei euch angelegt?
Ja, Moment. Breit, natürlich, wir sind an einem frühen Punkt, wo wir gerade auch am Herausfinden sind, was gut funktioniert und wo wir sind. Ich glaube, wir würden schon noch größere Projekte stemmen mittlerweile, auch über das Ökosystem, was natürlich Stabilität auch ein Stück für uns schaffen wird. Also insofern wünschen wir uns das. Und gleichzeitig ist es immer die Frage nach Referenzprojekten, was kann man herzeigen? Und das wird jetzt schon langsam, dass wir diese Stories auch haben aus den Gärten, die es jetzt schon gibt, wo man diese Erfahrungen erleben kann.
Was waren denn für euch auch so, habt ihr eigentlich auch Vorbildsprojekte gehabt, die euch ein bisschen auch da inspiriert haben, das was umzusetzen, oder gab es da vorher eigentlich sowas in der Form noch gar nicht?
Nein, es hat sich wirklich so Schritt für Schritt weiterentwickelt. Also ich komme stark aus diesem internationalen Umfeld von Regeneration und da bin ich schon mit einigen Changemakern im Austausch, wo es von Pocket Forests im Libanon bis zu unterschiedlichen Ansätzen und in dem Austausch mit den anderen viel über diesen Ökosystem, wie kann man da gemeinsam auftreten, und so ist diese Idee einfach so Schritt für Schritt entstanden. Wo wir jetzt gerade dabei sind, ist auch stärker die Beratung und Persönlichkeitsentwicklung reinzuweben. Weil wir sagen, hey, da ist eigentlich so ein Riesenpotenzial, wegzugehen von diesen klassischen Führungskräfte-Entwicklungstraining hin zu, okay, wirklich lernen aus Ökosystem und das nehmen und schauen, wie geht die Natur mit Stress und zum Belastungen um, zum Beispiel, das beobachten und dann zu übersetzen auf mich, aufs Team, auf die Organisation. Und da sind wir jetzt auch gerade stärker, die Schiene noch auszubauen, auch mit Ökosystempartnern rund um das Beratungsthema, um das im Idealfall dann miteinander zu verknüpfen. Ne? Man hat dann den Ort, wo man das erleben kann, und dann kann man das auch gleich dort miteinander verweben.
Das heißt, ihr bietet es noch in der Form Workshops oder etc. Austauschformate an, wo ihr sagt, ihr informiert es auch und...
Genau, ja. Biomimicry ist ein Thema, das mich da gerade fasziniert, auch ein Stück, weil das ist ja so, kommt eigentlich aus dieser Idee von, also sehr stark Anwendung findet es bei Produkten, von diesem Material, das wasserabweisend ist, als ein Beispiel. Ne? Und jetzt, was ich gerade erlebe, ist so dieser Schritt, wo das in Richtung soziale Themen geht und sagen, okay, was kann ich aus dem Verhalten von einem Rudel lernen, über wie Führung funktioniert, und da gibt es gerade eine spannende Studie rund um das Thema Vertrauen und wie geht Vertrauen in der Tierwelt. Und da gibt es ein Framework dazu und das kann man super übersetzen. Es sind so coole Stories, die da einfach drinnen sind und die faszinierend sind auch, wie ein Entscheidungen getroffen werden beim Wildhunderudel in Afrika.
Ja, ja. Das ist
dann, aber dann kann man es auch übersetzen. Ja,
ja, natürlich. Spannend. Also man kann sich dann sich was abschauen und dann irgendwie auch übertragen quasi in andere Systemprozesse. Das ist sehr interessant. Wie auch ein bisschen, was mich dann noch ein bisschen interessiert, ist auch, jetzt seid ihr so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Umwelt, zwischen ein bisschen auch Wirtschaft oder auch Gesellschaft und Wirkung. Wie schafft ihr das auch ein bisschen, diese ökologische Wirkung vielleicht auch ein bisschen mit dieser wirtschaftlichen Tragfähigkeit ein bisschen zusammenzubringen oder ja, sich zu überschneiden? Weil das ist ja mal ein schwieriger Spagat eigentlich.
Ist es. Und das ist eine Frage, die uns gut beschäftigt, sozusagen, und die immer gut, die wir als Organisation gut halten, sozusagen, und versuchen uns Schritt für Schritt in die Lösung zu reinzuarbeiten, würde ich sagen. Ja, also es ist fordernd, auch jetzt gerade in der Zeit. Ne? Also sagen, viele Organisationen halten Gelder zurück, sind unsicher, und dann ist natürlich ein Garten jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt unbedingt brauche. Ne? Ja. Und das macht es für uns natürlich auch nicht ganz einfach. Auch dazu, weil es einfach auch Erklärung braucht, um das größere Wirkungsbild greifbar und spürbar zu machen, glaube ich. Und das ist schon eine Challenge, die wir stark spüren. Und wir haben halt so viel unterschiedliche Anknüpfungspunkte, ja, von der Nachhaltigkeitsrichtung, wo man das gut argumentieren kann, bis zur Ernährung, bis zur Gesundheit, bis zur Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist im Moment so ein bisschen unser Zugang, über die Breite unterschiedliche Sachen auszuprobieren und dann zu schauen, was funktioniert und dort weiter lang zu gehen. Mhm.
Ja. Was sind auch so, oder für so positive Langzeiteffekte, die daraus entstehen können, über so Projekte, die ihr auch macht? Ist so etwas, wo ihr sagt, in der Beratung dann, wo ihr zu dem gegeben gesagt, ja, da gibt es dann wirklich schon so erwiesene Maßnahmen, die einfach gut funktionieren und die auch den Unternehmensprozess weiterbringen?
Also ich glaube, wo ich viel Potenzial in dem sehe, was wir tun oder wo es uns im Kern geht, ist schon die Art von Beziehung und wie Menschen miteinander wieder in Kontakt kommen. Ich glaube, das im Kern ist es eigentlich das. Und das ist in den Gärten genauso wie in den Trainings.
Ja.
Wir leben in einer Welt, die immer schneller wird, die durch künstliche Intelligenz nochmal weniger menschlich wird. Und das ist was viele beschäftigt. Ja. Wenn ich am Weg mit der U-Bahn daherkomme und alles jetzt mit dem Handy da, dann ist es so ein kontaktloser Raum.
Ja.
Und ich glaube schon, dass das, wo wir versuchen, dem einen anderen Rahmen zu geben und sozusagen einen Raum zu schaffen, womit man wieder miteinander in Bezug kommt. Mhm. Vielleicht kann so ein Garten auch ein digital freier Raum sein, und um wieder in den Austausch zu kommen und in Beziehung eigentlich.
Ja.
Es geht ja um gerade auch, ne, Beziehung zur Natur, Natur untereinander, aber auch Menschen untereinander, ist ja auch nichts anderes.
Richtig, so. Absolut. Und wenn du da Räume schaffst, die das irgendwie motivieren, dann die Leute wieder zu tun, ist das ja eine schöne Sache für alle. Und glaube ich, wie du sagst, dann dieser positive Effekt, dass sich dann auszuwenden, Leute dann einfach wieder so ins Gespräch kommen und dadurch vielleicht dann Ideen oder Innovationen entstehen.
Und es ist spannend, diese Stories auch zu erleben, wo dann jetzt bei Schachinger ein von den Fahrern seiner Mutter, der so begeistert ist von dem Garten, so toll findet, dass er seiner Mutter mitnimmt und ihn ihr zeigt, und sie sagt, gib den deinem Weinstock mit und sagt, pflanz den ein, oder ich glaube, sie haben gemeinsam eingepflanzt. Ja, das sind die Stories, wo man merkt, okay, da erreicht man einfach auch Menschen damit.
Ja. Und das ist, glaube ich, immer das Schöne, wenn man wirklich diese persönlichen Stories dann auch damit irgendwie erzeugen kann. Wie sind doch so ein bisschen so, wenn die Leute vielleicht das erste Mal das hören, auch so mit zu Gärten, dann irgendwie sagen, ja, wir haben ja eine versiegelte Fläche, das reißen wir jetzt nicht alles auf, um so einen Garten zu machen. Wie erklärt man das denen, dass man sagt, na, das muss man ja gar nicht?
Ja, das geht jetzt leichter, weil wir Fotos und Bilder und so Stories dazu haben. Ne? Also in dem konkreten Fall war das wirklich Palettengarten, hands-on, mit den Leuten gemeinsam diesen Garten machen, an zwei Nachmittagen. Am ersten Workshop ist der Aufbau-Workshop, wo wir die Infrastruktur bauen, und am zweiten Erde schaufeln, bepflanzen, den Garten dazu, und in zwei Nachmittagen steht das Ding jetzt in einer Größenordnung von 150 Quadratmetern circa. Und da kann man schon, das ist schon ein Ort, wo die jetzt am Freitag oft den Griller anreißen und dann so Afterwork dort noch abhängen und so.
Ja. Das ist wirklich eine schöne Sache, wenn man das dann irgendwie so weit machen kann. Ja. Weil wir jetzt auch gerade über Verbindungen von Menschen, Natur und sowas geredet haben, komme ich vielleicht jetzt auch auf unsere schöne Sendereihe, die wir ein bisschen immer haben, nämlich CS-Erinnerung.
Ja.
Da hast du ja das mitgebracht, wo ich mir dachte, das könnte vielleicht ganz gut jetzt passen zu diesem Thema ja auch. Möchtest du mal zeigen, was es ist?
Ja, ja.
Ah.
Eine Schnecke, die gleichzeitig, muss ich jetzt da wahrscheinlich, so als Ein Glasmarkierer.
Ah, schön, wenn es rund ist. Noch schöner sieht. Für die Kamera nochmal.
Ja.
Wunderschön.
Ja, gibt es eine Geschichte dazu? Ja,
sehr gerne. Was ist denn die Geschichte dahinter?
Also ein Lernen von Dingen in der Natur. Und das ist, hat für mich persönlich auch immer eine Rolle gespielt. Es gab so in unterschiedlichen Phasen in meinem Leben unterschiedliche Tiere, die immer wieder auftauchen.
Mhm.
Oft sind es dann diese Zufälle, die in hochkomplexen Situationen, jeder kennt dieses Bauchgefühl, nachdem man geht, oder so diese Synchronizitäten, wo einfach irgendwas zusammenfällt, Zufälle passieren, wo ich sage, mein persönliches Bild ist, je höher die Komplexität, in der ich agiere, desto gescheiter ist es, darauf zu vertrauen, wo diese Zufälle sind und denen nachzugehen, die eben keine Zufälle sind.
Ja.
Und die Schnecke war ein so ein Ding. Das war eine Phase, wo ganz viele Schnecken immer wieder aufgetaucht sind, bis hin zu dem Logo von Soilful, das damals entstanden ist, wo die Grafikerin einfach mit einer Schnecke gekommen ist, ohne irgendwas und so. Und das war ein paar Wochen später ein Workshop, wo ich bei der ÖBB eingeladen war und nach Corona-Zeit und alles Beton. Und da haben wir gedacht, okay, da werde ich jetzt sicher keine Schnecke treffen. Und dann bin ich da rein in den Workshop und dann haben die so Glasmarkierer auf der Corona ausgeteilt, da als Kunststoffschnecke, die habe ich mitgebracht.
Ein schöner Zufall.
Und ne, das, was lerne ich aus Schnecken? Die sind extrem spannend, weil sie so resilient sind.
Ja.
Also sie gehen einfach, die gehen ihren Weg, kommen überall rauf, die können oben da an der Decke entlang klettern. Wenn sie Stress haben, dann können sie die Tür zumachen, indem sie einen Kalkdeckel am Eingang machen, sich einschließen, warten, bis der Stress wieder vorbei ist. Zum Beispiel Winter, ne, Kälte und Stress.
Natürlich, ja.
Dann machen sie wieder auf, kommen sie wieder raus und können wieder weiter und kommen einfach überall hin und sind da extrem widerstandsfähig.
Mhm.
Und eigentlich total faszinierend, wenn man mal genauer hinschaut.
Ja. Ja. Und auch vom Tempo her einfach auch langsam gemäßigt unterwegs. Das muss auch ein bisschen ein Zeichen für uns. Man muss nicht alles immer so gestresst und schnelllebig sein.
Ja, das ist schon noch was für uns, wo ich sage, wenn ich ein anderes Ziel erreichen will, dann ist es auch wichtig, anders zu gehen.
Ja.
Und gerade in dem Startup-Umfeld, wo ich bin, ist es so eine Haltung von schneller und mehr und ich muss als Gründer mindestens 70 Stunden die Woche arbeiten, sonst kann es nicht funktionieren. Und da bin ich schon, nein, will ich nicht. Ich habe 2 Kinder, ich will Zeit mit denen verbringen, ich will sie aufwachsen sehen und wenn das nicht hinhaut, dass ich mit 30 bis 40 Stunden auskomme in der Woche, dann lasse ich sein.
Ja.
Und das ist so, das worauf ich dann schaue ist, gibt es Fortschritt, ne? Und wie schaut sozusagen der Prozess aus? Und ja, wir tun da jetzt schon seit, jetzt je nachdem, wo man schaut, 3-4 Jahren, aber es hat sich ständig was weiterentwickelt und es ist eigentlich mit jedem Rückschritt immer besser geworden und immer innovativer geworden und deswegen macht es mir auch riesig Spaß, dran zu sein.
Ja, natürlich. Und eben, ich finde das auch so symbolisch, auch so schön mit auch in den Gärten, wo dann eben auch das auch ein bisschen gefördert wird, dieses wieder mal ankommen. Ja, dieses einfach mal wirklich, jetzt mal stopp, jetzt mal weg von dem ganzen Stress und einfach zu sagen, hey, hier können wir mal wieder gemeinsam in den Austausch gehen und das erleben. Ja.
Ja.
Und dann halt auch dazu noch eben, dass man Biodiversität auch fördert damit, weil das ist ja auch ein wichtiges Anliegen bei euch.
Darf ich da noch was mir da noch wichtig ist und für mich persönlich auch so ein Riesenschritt war dieser Bogen von Nachhaltigkeit zu Regeneration.
Mhm.
Weil das für mich ein ganz anderes Paradigma ist, das sich auch wirklich anders anfühlt.
Mhm.
Die Definition von Nachhaltigkeit ist ja nicht mehr, also ursprünglich nicht mehr Holz aus dem Wald rausnehmen als nachwächst.
Ja.
Das heißt, per Definition heißt es, nichts kaputt zu machen. Und der Unterschied zu Regeneration ist, bei Regeneration heißt das Leben ins Zentrum zu stellen. Das heißt, ich schaffe Rahmenbedingungen, in denen das Leben zunimmt.
Mhm.
Und das ist ganz eine andere Haltung. Weil wenn ich immer drauf schaue, ich soll nichts kaputt machen, dann ist das irgendwie sehr einengend und limitierend. Und ich bin immer auch in so einer Verzichtsdebatte. Wenn ich das anders anschaue und sage, okay, wie schaffe ich Rahmenbedingungen, die das Leben ins Zentrum stellen, dann kriegt das gleich ganz andere Möglichkeiten. Und ich kann es auch viel größer denken. Ne? Ich kann jetzt über Führung zum Beispiel in Organisationen denken und sage, okay, wie muss Führung ausschauen, so dass Lebendigkeit innerhalb der Organisation
auch
zunimmt.
Natürlich, ja.
Und das kriegt, das Leben strebt immer danach, Komplexität aufzubauen.
Mhm.
Und das macht es aber auch stabiler und anpassungsfähiger.
Ja.
Wenn ich einen Monokulturrasen hernehme und nichts damit mache, dann werden es immer mehr unterschiedliche Arten und dadurch wird dieser Rasen immer anpassungsfähiger.
Richtig.
Ne? Ja. Bei uns regt sich jeder über den Löwenzahn auf.
Ja.
Warum verbreitet sich der Löwenzahn so stark? Weil er eine Pionierpflanze ist, die eigentlich den Boden aufbricht und den Boden aufbereitet, damit andere Pflanzen auch nachkommen können.
Genau. Ja.
Deswegen ist er bei uns so stark.
Mhm.
Und eigentlich versucht er nur sozusagen seine Rolle im Ökosystem zu machen, was eigentlich eine Aufbereitung und ein Vielfalt schaffen ist.
Richtig.
Vermehrt er sich so gut
ja.
in unseren Monokulturrasen.
Richtig, ja. Wie siehst du noch generell, wenn wir das Thema jetzt auch noch kurz anschneiden, auch den Biodiversitätsfaktor generell in Österreich, wo siehst du uns, siehst du da eher, dass es eher auch irgendwie eher sich negativ entwickelt oder sind wir da eben noch gut dabei?
Nein, das ist furchtbar. Also in Österreich und generell. Ne? Österreich, ja. Schmetterlingsindex, Reduktion seit den 80ern 42%. Also das ist wirklich dramatisch. Ja? Mhm. Also gerade was Insekten betrifft und so. Und wir haben wir kriegen das ja gar nicht mehr mit, wie anders das in der Generation vor uns war. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, das ist wirklich erschreckend. Ne? Gerade jetzt, wenn man zum Beispiel Insekten hernimmt in Sachen Biodiversität und die direkte Auswirkung haben auf alles andere, weil sie der Beginn der Nahrungskette sind. Das ist ja wirklich, wirklich traurig eigentlich.
Ja, also gut, dass ihr irgendwie so Räume dann schafft, wo ihr sagt, dass, oder informiert darüber, dass es auch so ist, weil ich glaube, vielen ist es, wie du sagst, gar nicht so bewusst.
Ja.
Weil man es vielleicht dann gar nicht so mitbekommt im eigenen Alltag, wenn man so in seinem eigenen quasi Rahmen noch irgendwie drin ist, dass man es dann gar nicht rausschaut eigentlich. Und sowas ist dann wieder schön, weil die Leute ein bisschen wieder auch da die näher zu bringen, das oder ein bisschen den Kontakt auch wieder herzustellen zu dem, dass er sagt, hey, da ist etwas, was sich reduziert seit Jahren eigentlich.
Ja.
Ist auch dieser Austausch, mit dem komme ich auch, mache ich einen guten Sprung auch gleich zu unserem Netzwerk, zu Respect natürlich, wo ihr auch Mitglied seid. Was ist auch da für euch in diesem Netzwerk zu sein ein bisschen wichtig für euch oder was bringt euch auch das, dass ihr auch hier dabei sein könnt und auch eben diesen Austausch leben könnt untereinander mit anderen Unternehmen, die vielleicht eben auch ähnliche Schwierigkeiten haben oder ähnliche Themen behandeln und euch da ja, weiterbilden könnt?
Ich glaube, es ist wichtig, sich zu vernetzen und Communities zu bilden, die an die ähnliche Haltung haben und mit denen gemeinsam was zu tun. Und da hilft einfach Respect so, weil es halt diesen Fokus darauf hat und die Menschen, die das beschäftigt und die da was wirklich ändern wollen, zusammenbringt. Und jenseits von politischen Diskussionen zu sagen, okay, wie kann man es wirklich machen, wie kann man es auch gemeinsam tun, wie geht das? Und dafür sind einfach so Communities und Netzwerke einfach ganz extrem wichtig.
Mhm. Welche Mehrwerte siehst du da auch da oder was habt ihr da schon noch positiv daraus gezogen, wo ihr sagt, das war einfach für uns auch ein Haha-Erlebnis oder sowas Element, wo ich gesagt habe, das war cool, das haben wir auch irgendwie ein bisschen gelernt durch diese Vernetzung und durch diesen Austausch.
Ja, ist schon auch diese Frage, wie komme ich raus aus meiner Bubble? Ne? Ich bin in meinem eigenen Ding und ganz viel entsteht ja dann über den Kontakt zu anderen Disziplinen, anderen Blick, also unterschiedliche Perspektiven bei gleicher Haltung und gleichem Purpose, würde ich fast schon sagen, oder in einem größeren Ding, das ist das, was Mehrwert gibt und wo ich das Netzwerk einfach auch sehr, sehr schätze, weil es so einen ähnlichen Rahmen gibt und in dem kann man sich dann irgendwie vernetzen und austauschen. Und ich glaube, je mehr man weggeht von dem klassischen Weg, desto mehr sind so Communities hilfreich, wo man Ressourcen auftankt, andere trifft, die einen bestärken in dem, was man tut. Ja.
Wenn wir auch ein bisschen jetzt in die Zukunft blicken, bevor wir dann langsam zum Ende kommen, ein bisschen so, was würdest du dir auch wünschen von vielleicht auch Gesellschaft, vielleicht von Politik etc., um auch so ein bisschen so naturbasierte Lösungen mehr zu verankern im Prozess? Was glaubst du, würdest du von eurer Meinung auch mit dem Wissen, was ihr habt, auch brauchen oder benötigen, würdest du auch mehr Rahmenbedingungen bringen, die einfach sowas auch gezielt fördern?
Ja, ich glaube, natürlich helfen Rahmenbedingungen, Policies, das zu unterstützen von Förderungsseite über bis hin zur Bewusstseinsbildung. Je mehr da passiert, ich meine, es gibt die Gesetzgebungen und das dann aber auch runterzubrechen und übersetzbar zu machen, um es handelbar zu machen, ich glaube, das ist so eines der zentralen Themen, die schon relevant sind, damit was weitergeht. Also gerade, ne, wir waren vorher bei schwierigen wirtschaftlichen Situationen, was ist dann ein Anreiz, da was zu tun? Und das ist, glaube ich, da kann die Politik und Regulierungen natürlich schon helfen.
Wenn wir dann noch ein bisschen schauen, in ein paar Jahren, was hoffst du dir, wo Soilful dann steht, beziehungsweise was ihr da, welchen Impact ihr geleistet habt mit dem, was ihr macht? Die ganz spannende Frage zum Schluss.
Ich weiß und ich habe sie ja schon, ich habe darüber nachgedacht, Und ich habe eigentlich keine Antwort. Also ich glaube, die Antwort, die ich darauf habe, ist, dass ich selber, dass es einfach ein stabilerer Rahmen ist. Ich schätze es, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und je mehr Menschen für Soulful, mit Soulful an dieser großen Idee arbeiten, desto mehr freue ich mich drüber und desto stabiler wird das Ding und desto mehr Impact hat es dann auch.
Richtig.
Ich liebe es, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die dieser Idee glauben.
Mhm. Ja?
Und das macht dann auch Spaß. Ehrlich gesagt, ich mag es auch nicht sonderlich gern, mit dir jetzt hier zu sitzen, weil also ein Podcast-Format vor Kameras, das muss ich irgendwie machen, um weiterzukommen. Und gleichzeitig ist es Nettes, was mir sonderlich viel Spaß macht.
Ja.
Weil ich eigentlich Wirkung haben will, ja. Und
natürlich.
Was mir schon Spaß macht, ist, die Menschen zu erleben, die draußen im Garten einen Unterschied wahrnehmen durch das, was sie an Erfahrung machen oder durch das, was sie dort gelernt haben. Und dieses, die berührt sind von dem irgendwie.
Mhm.
Und das ist das, was ich eigentlich machen will. Also ich bewege mich langsam in die Antwort zu der Frage. Ich glaube, ich will mehr von dem machen, wo es wirklich menschlich ist und Menschen in Verbindung sind und mehr in der Natur sein und weniger voll Kameras.
Das ist okay. Ich hoffe, dass es trotzdem eine halbwegs schöne Erfahrung für dich war.
Nein, es war eine ganz ehrliche Antwort. Und ich weiß ja eh, dass es Teil dazu gehört und Ding. Natürlich. Aber es heißt für mich auch zu schauen, was ist ein gutes Maß. Und
ja.
Ich bin dir auch sehr dankbar für die Einladung und für die Möglichkeit, das zu machen. Aber ich glaube, das ist das ehrliche Ding. Mehr Authentizität, mehr an dem wirklich dran sein und mehr auch auf diese Wirkung zu schauen.
Ja, das finde ich einen sehr schönen Schlusssatz und hoffe ich natürlich, dass auch viele Leute durch den Podcast aufmerksam auf euch werden, damit ihr dann noch so persönliche Gespräche führen könnt und du weniger vor der Kamera stehen musst, sondern mehr im persönlichen Austausch sein darfst. Also das wünsche ich dir dann natürlich auch sehr gerne herzlich. Danke dir auf jeden Fall mal für die Einblicke, wirklich sehr spannende Themen, die wir besprochen haben. Wenn jetzt Leute sich über Soulful noch informieren wollen, wo findet man denn am besten Informationen zu euch? Wo kann man sich informieren?
Einfach am Netz, LinkedIn, ich glaube, ist die einfachste Variante. Dann mich persönlich anschreiben und connecten, ist sicher die beste Variante.
Passt. Sonst über die Website kann man auch ein bisschen was anschauen bei euch, gell?
Genau.
Perfekt, da findet man gute Informationen. Ja. Herr Stefan, dann sage ich ganz herzlich, ich will es nicht länger machen, damit du befreit wirst von den Kameras. Nein, natürlich nicht, ich weiß. Alles gut. Hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir über das Thema zu sprechen. Ich finde es eine ganz spannende Sache und ich hoffe, dass ihr noch viele schöne Projekte starten könnt und wünsche euch da viel Erfolg auch in der Hinsicht, dass wir auch die Biodiversität in Österreich wieder vorantreiben können. Gemeinsam, das wäre für uns alle, glaube ich, eine schöne Sache. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, und euch danke ich ganz herzlich fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wenn ihr mehr über Respect wissen wollt, dann schaut doch gerne auf unsere Webseite www.respect.at. Dort findet ihr alle Informationen zu unseren Angeboten, Formaten, Veranstaltungen etc. und auch natürlich, wie ihr Mitglied werden könnt. Würde uns natürlich auch freuen, wenn ihr irgendwann euch entscheidet, Mitglied bei uns werden zu wollen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und bleibt nachhaltig. Respect.